Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6. Am Mikrofon Ulrich Hägele. Heute mit einer Sendung, die im Rahmen der Tübinger Mediendozentur 2023 entstanden ist. Mit dabei waren 20 Masterstudierende im Fach Medienwissenschaft, gemeinsam mit Professor Bernhard Pörksen und Studioleiter Marcel Wagner haben sie im Tübinger SWR-Studio 2 Hörfunkbeiträge produziert. Das Thema Nachhaltigkeit in der Stadt. Bevor es losgeht, etwas Musik. John und Roy mit Runner.
You're falling down like heavy stone. Through the muddy waters that you know. Dropped in another day. Never saying what you ought to say. Hey, oh, now your lies are coming. Hey, anyway, let them know. Tell them how you don't. Anyway, let them know. Tell them how you don't want to love them. You're dragging on like winter time. Run through the rubble on your mind. Back in the knowing place. Where the weapon you don't want to. Hey, now you're on the ground running. Hey, anyway, let them know. Tell them how you don't want to love them. Anyway, let them know. Tell them how you don't want to love them. Oh, no. Life. Can't you see we all know you got free? So can you take all the sleep? Say anyway, let them know. Tell them how you don't want to love them. Anyway, let them know. Tell them how you don't want to love them. Anyway, let them know. Tell them how you don't want to love them. Anyway, let them know. Tell them how you don't want to love them.
John and Roy mit Runner. Ihr hört den Tübinger Campusfunk Radio Mikroeuropa. Heute zur Mediendozentur 2023 mit dem Thema Nachhaltigkeit. 2013 haben sich die Grünen ein Eigentor eingefangen, als sie in ihrem Wahlprogramm den Veggie Day propagierten. Ein Tag in der Woche sollten alle auf Fleisch verzichten. Aus den Medien und der Politik hagelte es zum Teil polemische Kritik. Die Grünen wurden als Bevormundungspartei abgestempelt, die den Menschen auch noch das Fleisch verbieten wollte. Wie schaut es heute aus, 10 Jahre später? Rund 7,9 Millionen Menschen ernähren sich vegetarisch. Immerhin eine 500.000 mehr als 2013. Darunter sind überdurchschnittlich viele junge Menschen. Und die Seniorinnen und Senioren? Für die gibt es seit Januar 2023 den grünen Mittwoch, zumindest für die BewohnerInnen der 171 Pflegeheime der Evangelischen Heimstiftung. Aber was halten die älteren Menschen davon? Unsere studentischen ReporterInnen wollten es wissen und waren pünktlich zum vegetarischen Mittagessen um 12 Uhr im Luise-Wetzel-Stift in Tübingen.
Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen. Und ich wünsche allen guten Appetit.
Dankeschön.
Der große Speisesaal im Erdgeschoss des Altenheims ist gut gefüllt. Ein Geruch von Curry liegt in der Luft. An länglichen Tischen direkt neben der offenen Küche sitzen kleinere Grüppchen von Senioren. Sie hatten die Wahl zwischen zwei Hauptspeisen, Pfannkuchen oder Curry, beides ohne Fleisch. Auch wenn der Begriff vegetarisch heute noch viele Großeltern bei den Vorbereitungen fürs Familienessen abschreckt, ist rein vegetarisch zu essen für einige Senioren im Luise-Wetzel-Stift in Tübingen eigentlich nichts Neues, auch wenn es den grünen Mittwoch erst seit Januar gibt. Maria Emilia Rus zum Beispiel erzählt von ihrer Jugend, in der Fleisch nur selten auf den Tisch kam.
Fleischlos war immer Montag, Mittwoch und Freitag. Lange Zeit dreimal in der Woche. Diese Tradition ist bis heute noch immer in unserem Haus. Also nicht jeden Tag Fleisch.
Was für Maria Emilia Rus aus Tradition völlig normal ist, befürwortet ihre Freundin Edith Kubiulka aus ganz pragmatischen Gründen.
Die Leute essen so viel Fleisch und Wurst. Und gerade auch in dieser Wurst ist so viel verstecktes Fett und auch andere Stoffe drin, für ältere Herrschaften ganz ungesund.
Fleischlos zu essen ist im Luise-Wetzel-Stift jeden Tag eine Option. Nur mittwochs, da wird aus Gründen der Nachhaltigkeit ausschließlich Veggie serviert. Die stellvertretende Küchenleiterin Anna Fischer ist froh, dass viele die Umstellung gut angenommen haben.
Vor allem von den Bewohnerinnen, die bei uns ins Restaurant kommen, zu denen habe ich sehr viel persönlichen Kontakt und auch direktes Feedback bekommen. Und die sind durchweg sehr, sehr positiv. Also die sind sehr begeistert davon. Und wir kochen natürlich auch so Alternativen, wo jedem schmeckt und wirklich sehr, sehr gut ankommt auch. Also die sind schon sehr zufrieden mit dem grünen Mittwoch und es gibt kaum bis keine Kritik mehr.
Das Meer lässt den Widerstand in den ersten Wochen erahnen. Ein bisschen Kritik ist dann doch noch von einem älteren Herrn zu hören.
Eigentlich möchte ich selber bestimmen, wann ich vegan esse. Das soll mir nicht aufoktroyiert werden.
Veganes Essen gibt es mittwochs nur selten. Für manche hier ist es dasselbe, vegan und vegetarisch. Sie unterscheiden da nicht. Ehepaar Russ lebt seit 4 Jahren gemeinsam im Luise-Wetzel-Stift. Es ist froh über den grünen Mittwoch. Nikolaus Rust ist davon überzeugt. Mit der vegetarischen Ernährung leisten sie einen wichtigen Beitrag gegen die Klimakrise. Ab und zu auf Fleisch zu verzichten, ist wie für einige andere Senioren im Luise-Wetzel-Stift keine Neuheit für das Ehepaar. Früher aber war nicht die Klimakrise oder das Thema Nachhaltigkeit der Grund für den Fleischverzicht, sondern meistens fehlten einfach die finanziellen Mittel, um sich Fleisch leisten zu können. Mit der Einführung des vegetarischen Mittwochs im Pflegeheim kam aber die Diskussion über das Klima auf den Tisch. Erinnert sich Nikolaus Russ.
Und das Wort grüner Mittwoch war dann der Anstoß, über das Klima zu sprechen, ja.
Diese Gespräche sucht der Bewohner vor allem mit seiner Tochter. Ihr liegt eine nachhaltige Lebensweise sehr am Herzen.
Wir haben ja 2 Kinder und unsere Tochter, die ist überhaupt sehr klimafreundlich. Und ja, da haben wir miteinander schon oft schon darüber gesprochen.
Nikolaus Russ will aber nicht nur über die Klimakrise sprechen. Für ihn muss da mehr passieren. Was er sich wünscht?
Dass die Politiker aufwachen. Ja, aber in einem geordneten Maße.
Von Demonstrationen gegen die Klimakrise halte er nicht allzu viel, sagt er. Aber es gäbe Handlungsbedarf im Kampf gegen die Klimakrise. Den sieht er vor allem in der Politik. Bei den Bewohnern und Bewohnerinnen des Luise-Wetzel-Stifts ist die Klimakrise längst angekommen. Barbara Maschwitz bemerkt die starke Sonneneinstrahlung immer wieder durch die Reaktion ihrer Haut, sagt sie.
Ich finde, die Sonne ist erheblich aggressiver. Also so aggressiv war das in meiner Jugend nicht.
Der Deutsche Wetterdienst gibt an, dass sich der Klimawandel in den letzten Jahrzehnten unter anderem darin zeigt, dass es immer häufiger extrem heiß ist in Deutschland und es häufiger zu heftigen Niederschlägen kommt. Auch für die Heimbewohner und Bewohnerinnen macht sich der Klimawandel auf unterschiedliche Arten bemerkbar.
Weil jeder das ja merkt. Jeder hat ja da auch die Leute, die nicht so empfindlich mit der Haut sind, aber die vielleicht ihren Garten anders benutzen heute als vor 20 Jahren.
Bewohnerin Edith Kubiulka schaltet sich mit ähnlichen Erfahrungen ins Gespräch dazu.
Früher, als ich Kind war, war das Klima noch total anders. Wir hatten ziemlich kalte Winter mit viel Schnee. Und die Sommer waren auch anders. Ja. Sie waren sehr warm, aber nicht heiß.
Der grüne Mittwoch öffnet den Dialog über die Klimakrise. Nicht nur im Speisesaal, sondern auch in den privaten Zimmern. Heimleiterin Heike Merz beobachtet auch eine Veränderung im Umgang miteinander und erzählt von einer Bewohnerin.
Die wohnt in unserem Pflegebereich und die hat einen Nachbar direkt gegenüber, wenn sie aus ihrem Zimmer rauskommt. Und er hat immer das Licht an. Und sie hat mir schon ein paar Mal erzählt, wissen Sie, ich gehe immer zu ihm und dann frage ich ihn, ob er das Licht braucht. Und wenn er da nichts sagt oder sagt, oh, er weiß auch nicht, dann sagt sie, dann mache ich es jetzt aus.
Unter dem Begriff grüne Segel hat das Luise-Wetze-Stift in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund ein Nachhaltigkeitsprojekt ins Leben gerufen. Ziel ist es, alle Bereiche des Hauses nachhaltiger zu gestalten und Ressourcen zu sparen, da, wo es nötig und möglich ist. Den Beschäftigten soll beispielsweise ein nachhaltiger Arbeitsweg ermöglicht werden. Dafür werden Jobtickets oder E-Bikes ausgestellt und Fahrgemeinschaften angeboten. Die Portionsgrößen beim Essen sind auf einen Nachschlag angelegt, damit nichts verschwendet wird. Darüber hinaus legt die Heimleitung Wert darauf, dass auch die Bewohner und Bewohnerinnen up-to-date bleiben. Bewohnerin Maschwitz erzählt, wie sie sich über die Klimakrise informiert. Dabei nutzt sie sämtliche Medien, die ihr zur Verfügung stehen.
Zeitung lesen, Radio hören, Fernsehen. Also ich benutze die Medien, die mir zur Verfügung stehen. Computer habe ich nicht, aber alles andere. Und das reicht mir aus.
Eins steht fest, das vegetarische Essen mittwochs kommt bei den meisten Bewohnern des Luise-Wetzel-Stifts gut an. Sie freuen sich, durch das vegetarische Essen mit einen Beitrag gegen die Klimakrise leisten zu können. Studien, wie zum Beispiel die von Forsa, belegen, 90% der Befragten über 60 Jahren geben an, dass es ihnen wichtig sei, selbst einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Die evangelische Heimstiftung macht es den Rentnern leicht, mit aktiv zu werden im Kampf gegen den Klimawandel. Das Konzept in Tübingen kommt jedenfalls gut an.
Sie hörten einen Beitrag von Magdalena Kuhn, Ivona Wurbitsch, Dorin Schnabel und Clara Keuten.
Der grüne Mittwoch im Tübinger Luise-Wetzel-Stift. Hier bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle.
Good at the end. tell you how I think of you. That when I go to sleep, I think of you. And after waking up, I think of you. No matter what I do, I think of you. And every single day, I think of you. And everyone I see, I think of you. And as I play the song, I think of you. No matter what I do, I think of you. Have you seen her, that girl? I want to go home, that girl. Where is she now? I wanna tell you how I think of you. In every little thing, I think of you. And as you hear the song, I think of you. No matter what I do, I think of you. Have you seen her, that girl? I want to go home, that girl. Where is she now?
Die Klimakrise gefährde die ganze Menschheit. Der Weltklimareport vom März 2023 warnt eindringlich. Wenn wir nicht sofort umdenken und entschlossen handeln, werde die Erde bereits in den 2030er Jahren um 1,5 Grad Celsius erwärmt sein. Ursprünglich einigten sich 197 Staaten beim Pariser Klimaabkommen 2015 darauf, diese Marke nicht zu überschreiten, um Schlimmeres zu verhindern. Während die Uhr also unaufhaltsam tickt, ist jeder und jede verpflichtet, seinen Beitrag zu leisten. Eine Möglichkeit wäre beispielsweise, das Auto öfter stehen zu lassen und stattdessen auf das Fahrrad oder den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Doch für viele Menschen ist es eine Herausforderung, ihre eigene Bequemlichkeit aufzugeben. Klima retten ja, aber wie komme ich dann eben mal in den Supermarkt und die schweren Einkaufstüten und Getränkekisten zu mir nach Hause? Oder welchen Stellenwert hat Klimaschutz, wenn meine Existenz dadurch auf dem Spiel steht, wenn ich meinen Job in der Automobilbranche verliere? In der Mühlstraße mitten in der Universitätsstadt Tübingen lässt sich dieser ganze große Konflikt wie in einem Brennglas beobachten. Oberbürgermeister Boris Palmer möchte die Innenstadt für Fußgänger, Fahrradfahrer und den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen, um weitere Emissionen zu reduzieren. Die Mühlstraße wurde deshalb für den Autoverkehr gesperrt. Klingt erstmal logisch, doch manche Anwohner müssen jetzt riesige Umwege fahren. Und für einige Geschäftsleute in der Mühlstraße wird die Klimapolitik zur Existenzfrage.
In Jimmys Musikladen in der Tübinger Mühlstraße scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Knarzende Treppen, Prospekte, Instrumente zum Anfassen. Und wenn Besitzer Klaus Langeneckert Lust hat, greift er einfach selbst in die Saiten und das seit fast 40 Jahren. Doch schon bald werden seine Akkorde zumindest hier nicht mehr zu hören sein. Klaus Langeneckert muss seinen geliebten Laden schließen, unter anderem, weil er Kunden verloren hat, seitdem die Mühlstraße für Autos gesperrt wurde.
Man kann nicht die Autos aus der Stadt verbannen und keine Alternative bieten. Das kommt halt nicht so gut an. Weil wenn ich meinen Kunden erklärt habe, wie sie hierher kommen, dann war es nicht mehr so wichtig.
Durch die Initiative Tübingen macht blau konnte der CO2-Ausstoß in der Stadt bereits um 32% gesenkt werden. Seit Jahren schwebt Palmer die Idee der autofreien Innenstadt als Teil eines 10-Punkte-Programms für ein klimaneutrales Tübingen bis zum Jahr 2030 vor. Dabei geht es konkret um die zentralen Stadtbezirke Altstadt, das südliche Stadtzentrum und die Wilhelmsvorstadt, die verkehrsberuhigt werden sollen. Die zentrale Mühlstraße ist schon seit Ende Januar 2023 nach einer Probephase dauerhaft für PKWs gesperrt. Wo auf der einen Seite die KlimakämpferInnen mit großen Zielen stehen, sind auf der anderen Seite HändlerInnen, die ebenso kämpfen, und zwar täglich um ihre KundInnen und gegen die Online-Konkurrenz. Im Prinzip sei das Klimaprogramm ja gut, erzählt Klaus Langenecker zwischen gepackten Kartons, die vom baldigen Ende seines Musikgeschäfts künden.
Das mit dem Auto frei ist grundsätzlich eine gute Sache. Es können halt nicht alle Sachen, sag ich mal, funktionieren. Die Sachen, die ich hatte, das wird niemand mit irgendwas anderem hier wegfahren. Das machen die Leute nicht. Und vor allem machen sie es nicht, wenn auf der anderen Seite sie das gratis von irgendeinem Online-Anbieter zugeschickt bekommen und wieder abgeholt kriegen. Das ist ja die Krux an der ganzen Sache.
Vor der Tür zu Jimmys Musikladen findet man sich direkt am Ort des Geschehens wieder. Auf der Mühlstraße passieren lediglich FußgängerInnen, Fahrräder, E-Scooter und ab und zu Busse den Laden. Hier zeigt sich auch, wie weit die Meinungen über die autofreie Stadt auseinandergehen.
Jetzt habt ihr mich ein bisschen, fahre nämlich recht viel Auto, das ist ja schlecht. Ich finde es prinzipiell okay, ich glaube, die Leute brauchen ein bisschen Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Aber prinzipiell fände ich es eigentlich in Ordnung.
Schöne Illusion, aber ich finde es ein bisschen schwierig.
Also meiner Meinung nach ist eine autofreie Innenstadt ein bisschen kontraproduktiv. Also ich finde es halt wichtig, dass man von A nach B gut kommt und vor allem gerade fürs Einkaufen oder in die Stadt gehen oder was auch immer, ist einfach super nervig so ein bisschen.
Die Erreichbarkeit des Einzelhandels. Genau darum geht es auch Sabine Hagmann, die als Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands Baden-Württemberg die Interessen der HändlerInnen vertritt.
Uns ist es echt egal, wie der Kunde zu uns kommt. Es muss nur so sein, dass es für ihn so bequem ist, dass er zu uns kommt.
Für einen großen Teil der BürgerInnen sei das Auto nun mal am bequemsten und gehöre dazu, wenn es ums Einkaufen geht. Hagmann beruft sich auf die Deutschlandstudie der Beratungsfirma Zima aus dem letzten Jahr zum Thema Erreichbarkeit.
In den Städten von 50.000 bis unter 200.000 Einwohner sind es 34,6%, die das Auto nutzen.
Und wenn man die Ergebnisse der Tübinger Umfrage von 2018 betrachtet, fiel die Zahl dort noch deutlich höher aus.
Da haben bei den Haushalten 68% gesagt, dass sie mit dem PKW kommen in die Innenstadt. 68%.
Deren Wünsche laut Sabine Hagmann berücksichtigt werden sollten. Eine autofreie Stadt gehe an den Wünschen und Bedürfnissen der Menschen schlichtweg vorbei. Und dass die KundInnen ihre Gewohnheiten grundlegend ändern, sei zumindest aktuell kaum absehbar.
Also eine gewisse Umerziehung gibt es, aber die ist endlich. Wir alle sind, glaube ich, für eine klimafreundliche Umwelt, eine klimafreundliche Erde, aber auch alles andere muss ja passen. Und ich denke, da muss man jetzt nochmal schauen, wie man die Interessen da auch wahrt, sowohl der Konsumenten als auch der Wirtschaft und trotzdem fürs Klima was tut.
Bernd Gugel sieht das vollkommen anders. Gugel ist langjähriges grünes Mitglied des Tübinger Gemeinderats, von Beruf Bademeister, begeisterter Radfahrer und Befürworter einer autofreien Stadt. An einem sonnigen Tag im Freibad erinnert er sich lebhaft daran, wie Tübingen einst versuchte, die Stadt autogerecht auszubauen. Glücklicherweise hat sich das seiner Meinung nach geändert. Für ihn ist es unverständlich, warum man unbedingt mit dem Auto bis vor die Läden in Tübingen fahren muss. Shoppen ohne Lärm und Gestank, das schafft für ihn ein einzigartiges Einkaufserlebnis in Tübingen, aus dem sowohl der Einzelhandel als auch die KonsumentInnen einen Vorteil ziehen können.
Von dieser autofreien Innenstadt profitieren doch letztlich alle, auch die, wo mit dem Auto hinkommen. Du kannst in die Läden gehen, du kannst flanieren, du kannst dich dort frei bewegen. Das färbt doch ab, das macht doch Lust zum Einkaufen.
Hinsichtlich des Klimaschutzes betont Bernd Gugel, dass jeder Einzelne einen Beitrag leisten müsse. Doch wie geht er mit den Bedenken von AnwohnerInnen oder PendlerInnen um, die die Sperrung zentraler Straßen für den PKW-Verkehr kritisch betrachten?
Kann ich alles nachvollziehen. Es gibt tausende Argumente gegen alles Mögliche. Aber man kann durch ein bisschen Eigenkreativität und auch Wille vielleicht auch andere Wege entdecken, sein eigenes Mobilitätsverhalten zu verändern, zu optimieren, anzupassen und damit vielleicht auch die Situation besser in den Griff zu kriegen und vielleicht sogar eine gewisse Freude dran zu empfinden, nämlich das System zu überlisten, nenne ich es mal.
Bekannte KritikerInnen des deutschen Systems im Umgang mit der Klimakrise sind die AktivistInnen von Fridays for Future, so auch hier in Tübingen. Der Idee einer autofreien Stadt in Tübingen stehen sie hier sehr wohlwollend gegenüber. Wir treffen zwei MitgliederInnen der Gruppe im alten Botanischen Garten nahe der Hölderlinstraße. Hier könnte zukünftig der Verkehr der zentralen und stark befahrenen Wilhelmstraße umgeleitet werden. Theresa Ringelmann studiert Medizin. Sie ist überzeugt, dass eine Umsetzung der autofreien Stadt nur dann knappen kann, wenn den Menschen sinnvolle Alternativen zum Auto angeboten werden.
Der Hauptfokus muss natürlich sein, dass wir einen besseren ÖPNV brauchen. Es ist aber extrem wichtig, dass wir eben eine bessere Taktung im ÖPNV haben, dass er eben auch günstiger wird. Gleichzeitig muss es auch bedeuten, dass wir unsere Radinfrastruktur ausbauen.
Und bestehende Parkflächen in Radparkflächen umfunktionieren, so Theresa Ringelmann. Auch Benedikt Döhlmann, der gerade sein Abitur macht, ist hauptsächlich mit dem Rad in der Stadt unterwegs. Mit den aktuellen Bemühungen der Stadt in Sachen Klimaschutz ist er grundsätzlich zufrieden. Er sieht mit dem Bau neuer Radbrücken und dem ambitionierten Radverkehrskonzept Blaues Band einen deutlichen Fortschritt hin zu einer autofreien Stadt.
Wir sind da am Arbeiten in Tübingen. Natürlich, es wäre immer schöner, wenn wir schon weiter wären, aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg.
Auch Benedikt ist klar, dass der ÖPNV und das Fahrrad nicht immer ausreichen, um alle entstehenden Probleme eines Autoverbots lösen zu können. An den Debatten störe ihn aber, dass man die positiven Aspekte, die ein autofreies Tübingen bietet, gerne übersehe.
Wir wissen, wir haben dadurch mehr Platz, wir können die Fläche entsiegeln, wir können Bäume pflanzen, Grünflächen entstehen lassen, die wir brauchen, um in Zeiten der Klimakrise, in Hitzesommern, die Städte runterzukühlen. Wir schaffen sicheren Verkehr herzustellen. Mit Autos ist es einfach deutlich gefährlicher als mit anderen Formen der Mobilität. Und gleichzeitig sorgen wir dafür, dass es weniger Umweltbelastung in der Stadt gibt, weniger Abgase, führt natürlich auch zu einer erhöhten Aufenthaltsqualität.
Für Klaus Langeneckert in Jimmys Musikladen in der Tübinger Mühlstraße sind diese langfristigen positiven Effekte wenig tröstend. Im Hier und Jetzt haben seine KundInnen ihre Gewohnheiten nicht geändert.
Da ist man halt nicht hierher gekommen und das hat halt hier, sag ich mal, den Umsatz drastisch sinken lassen. Das ist nicht rentabel, das lohnt sich einfach nicht.
Sein weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannter und beliebter Laden ist bald Geschichte. Für die AktivistInnen von Fridays for Future ist das kein Argument, angesichts der viel größeren Bedrohung des Klimawandels, beim harten Bruch mit alten Gewohnheiten auf die Bremse zu treten.
Es gibt bestimmte Rahmenbedingungen, das 1,5-Grad-Ziel. Und dafür ist es einfach notwendig. Wir müssen 50% des Autoverkehrs reduzieren. Dafür müssen wir auch unsere Gewohnheiten ändern.
In Tübingen soll das mit dem Konzept der autofreien Stadt von OB Boris Palmer möglichst schnell gehen. Selbst wenn es für einige Händlerinnen und Händler am Ende zu schnell sein könnte.
Tübingen autofrei? Fragezeichen. Entstanden ist der Beitrag im Rahmen der Mediendozentur 2023, einem Kooperationsprojekt der Tübinger Medienwissenschaft und dem SWR für den Masterstudiengang Medienwissenschaft. Ihr hört immer noch den Tübinger Campusfunk Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle 96.6.
Cet univers tout blanc, cette fourmilière de glace, je regarde les gens qui passent. Ça fait depuis bien longtemps que je cherche ta trace, même mon amour, le temps. Le temps nous dépasse. On sera plus comme avant. Nos cœurs s'enlacent pourtant. Jamais plus comme avant. Et nos corps lassés dansent mécaniquement. Yeah.
Die Studierenden im Master Medienwissenschaft durften im Rahmen ihres Kooperationsprojektes etwas hinter die Kulissen des SWR-Studios in Tübingen schauen. Ich habe 4 von ihnen danach noch ins Campusfunkstudio eingeladen. Die Aufzeichnung davon hört ihr jetzt. Ja, bei mir im Studio sitzen heute Masterstudierende der Medienwissenschaft, ist die Melanie Meyer, das ist die Melina Raptis, Dorin Schnabel und Christian Renz. Ihr habt jetzt im Sommersemester bei Bernhard Pörksen in einem Kooperationsprojekt studiert, gearbeitet, mit dem SWR zusammen. Melanie, wenn du vielleicht mal kurz erzählst, was man sich unter so einem Kooperationsprojekt vorstellen kann.
Genau, das war ein gemeinsames Seminar mit dem SWR zusammen und das ist eigentlich ganz gut, dass man da die Anleitung hat von den erfahrenen SWR-MitarbeiterInnen, die dann halt mit uns gemeinsam Radiobeiträge erstellt haben oder auch einen Social-Media-Beitrag und sogar einen kleinen Film gab's. Und das ist eigentlich ganz cool, dass man dann eben so erfahrene Leute dabei hat.
Melina, was war das Thema?
Das Thema war Medien und die Klimakrise. Also wir haben alles unter dem Aspekt Nachhaltigkeit abgearbeitet. Jeder der 4 Gruppen insgesamt hat sich ein anderes Thema ausgesucht und wie gesagt unter dem Dachthema Medien und die Klimakrise.
Welche verschiedenen Gruppen gab es denn, wenn du da vielleicht noch mal ein bisschen mehr dazu berichten könntest?
Wir hatten 2 Gruppen, die jeweils einen Radiobeitrag produziert haben. Dann die Gruppe von mir, also meine Gruppe. Wir haben eine Reportage gedreht, also einen Kurzfilm von 3 Minuten. Und die letzte Gruppe hat einen Social-Media-Beitrag oder Social-Media-Beiträge produziert.
Da hören wir gleich ein bisschen mehr von Christian. Du warst bei der TV-Produktion dabei. Wie seid ihr vorgegangen? Zu welchem Thema habt ihr den Film gedreht?
Wir haben uns dazu entschieden, die Nacht der Nachhaltigkeit, die am 12. Mai in Tübingen stattgefunden hat, zu filmen oder eine Reportage drüber zu drehen. Wir haben uns davor schon ein paar InterviewpartnerInnen ausgesucht, die wir auf jeden Fall mit reinnehmen wollten, weil uns die Themen, die die Presse auf der Nacht der Nachhaltigkeit präsentiert haben, sehr interessiert haben. Also wir haben zum Beispiel den Ernährungsrat mit reingenommen, die über Food for Future erzählt haben, wie halt man nachhaltig ernähren kann. Dann hatten wir den Poetry Slam, der in der Stadtbibliothek stattgefunden hat, mit drinnen, wo verschiedene Privatpersonen zu Nachhaltigkeit was vortragen konnten. Und dann hatten wir auch zum Beispiel nicht geplant, aber die Tafel haben wir auch mit reingenommen oder den konsumkritischen Stadtrundgang, die an verschiedenen Punkten in Tübingen dann was zum Thema Nachhaltigkeit erzählt haben, den hatten wir auch mit drinnen.
War der auch bei irgendwelchen Supermärkten, Thema Containern, habt ihr das angesprochen?
Nee, tatsächlich nicht, weil wir nur 3 Minuten Filmzeit hatten und dann hatten wir natürlich nicht so viel Zeit, alles mit reinzupacken, weil wir auch noch verschiedene BesucherInnen befragt haben, wie Nachhaltigkeit oder Medien und Nachhaltigkeit in ihrem Leben eine Rolle spielt. Und da sind wir dann leider nicht dazu gekommen. Deswegen haben wir uns sehr nur auf die Nacht der Nachhaltigkeit in Tübingen konzentriert.
Wie war denn dann so, wenn ich das jetzt gleich fragen darf, das Ergebnis? Was haben denn die Menschen, die ihr befragt habt, geantwortet?
Also unsere Leitfrage war, ob es eigentlich einen Ort braucht, um die Klimakrise an die Menschen zu bringen oder ob die Medien mittlerweile dafür ausreichen. Und eigentlich die Antwort von allen BesucherInnen war, dass so eine Veranstaltung wie die Nacht der Nachhaltigkeit in Tübingen eine großartige Möglichkeit ist, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen, weil in den Medien oft man das einfach nur überfliegt oder so viel überschüttet wird in den Medien mittlerweile von verschiedenen Nachrichten, dass man da auch einfach das Leid ist, sozusagen es zu hören und dann nochmal so Veranstaltungen viel mehr Aufmerksamkeit auf ein wichtiges Thema lenken, weil man wirklich vor Ort ist und sich durch gute Quellen über das Thema informieren kann.
Dorin, in welcher Gruppe warst du?
Ich war in einer der Radiogruppen und unser Thema war eben, wie Seniorinnen eben über Nachhaltigkeit denken.
Den Beitrag haben wir vorher gehört.
Ja, und wir hatten die Ehre, eben die Seniorinnen vom Luise-Wetzel-Stift hier in Tübingen interviewen zu dürfen. Und Aufhänger war eigentlich dieser vegetarische Mittwoch. Da hat die Evangelische Heimstiftung vor, glaube ich, über einem Jahr entschieden, dass es mittwochs nur noch vegetarisch und vegan gibt und die Seniorinnen dann eigentlich auch keine Auswahl mehr haben, ob sie vielleicht lieber doch Fleisch wollen. Und ja.
Wie seid ihr an die älteren Menschen gekommen? Seid ihr da mal hingelaufen oder gegangen zum Luise-Wetzel-Stift und habt die Pforte gefragt, wir würden da gerne einen Radiobeitrag machen? Hättet ihr Menschen, die mit uns sprechen, oder wie seid ihr vorgegangen?
Ja, wir hatten verschiedene Heime eben angefragt, aber natürlich wollten wir auf jeden Fall diese evangelische Heimstiftung haben, weil sie halt diesen vegetarischen Mittwoch geprägt haben. Und ja, da hatten wir einfach die Heimleitung angeschrieben, die Frau Merz, und da sind wir da direkt auf offene Türen gestoßen, und sie haben dann gesagt, uns verschiedene Termine genannt, und ja, dann sind wir da einen ganzen Nachmittag, waren wir dann dort.
Und habt ihr dann in den Zimmern angeklopft, oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, also wir hatten schon so einen vorbereiteten Raum gehabt, wo verschiedene Seniorinnen sich im Vorfeld dann dazu entschieden haben, das Interview mit uns zu machen.
Die Antworten sind ja durchaus sehr heterogen. Wie habt ihr das empfunden?
Also wir haben natürlich auch noch viel mehr Material aufgenommen, und ich fand es eigentlich sehr interessant, dass einige das total cool fanden, diesen vegetarischen Mittwoch. Aber es gab dann durchaus doch noch Stimmen, die dann irgendwie so meinten, so, ja, ich möchte mir nicht vorschreiben lassen, was ich zu essen habe. Und oder dann auch Leute, die gesagt haben, ja, ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Ich bin eigentlich schon Veganerin seit 20 Jahren oder so.
Die Grünen haben ja vor ein paar Jahren mal richtig den Frack vollgekriegt, als sie den Vorschlag gemacht haben. Den Veggie Day haben die, ich glaube donnerstags oder so wollen sie den machen. Das haben sie dann gleich wieder zurückgezogen, und dann sind sie, glaube ich, bei der nächsten Landtagswahl ziemlich baden gegangen. Wurde das auch politisch diskutiert im Rahmen dieser Umfrage oder dieser Befragungen, die ihr durchgeführt habt?
Natürlich, ein Senior hat das Ganze auch politisch dann eben gesehen und hat dann auch gerade das mit den Grünen eben angesprochen. Aber das war eigentlich so der einzigste. Also die meisten fanden es wirklich cool und hatten dann auch zum Beispiel gesagt, wenn sie das gewusst hätten, dann wären sie schon vor 10 Jahren in dieses Altersheim gekommen.
Christian, du hast in einer Social-Media-Gruppe gearbeitet.
Ganz genau.
Wie lief das?
Wir haben uns ausgesucht, dass wir auch ein nachhaltiges Thema behandeln wollen, und uns entschieden, dass wir über die Tübinger Hofläden berichten möchten, weil es vielleicht vielen gar nicht bewusst ist, dass man Lebensmittel einkaufen kann, nicht im Supermarkt von irgendwo aus der Welt hergeschifft, sondern die direkt vor der Haustüre oder der WG-Türe hergestellt werden. Und so haben wir also verschiedene Tübinger Hofläden angefragt, bis wir dann einen gefunden haben, der dazu bereit war, sich von uns interviewen zu lassen, und dass wir da schöne Aufnahmen machen konnten. Und dann haben wir sowohl eine Story gedreht mit verschiedenen Slides, also verschiedenen Einzelvideos, die dann gemeinsam eine Story ergeben. Ein Reel, also ein Video, was praktisch auch den Nicht-Followern gezeigt werden kann, die also einfach mal von irgendwo kommen und sich mal mit dem Thema auseinandersetzen sollen. Und dann noch ein Beitrag-Post mit eben einfach Informationen, warum denn eben Hofläden nachhaltig sind und warum das Vorteile hat, welche Vorteile es hat.
Wir können den Beitrag ja leider nicht im Hörfunk ausstrahlen. Das hat ja nicht nur technische Gründe, sondern weil es einfach ein Social-Media-Beitrag ist. Wenn du vielleicht nochmal kurz erklärst, wie das mit den Hofläden funktioniert. Wie kriegt man da das Gemüse, die Kartoffeln, die gelbe Rüben, das Joghurt oder die Milch? Was muss man da machen?
Man muss einfach zu dem Hof gehen. Und das Interessante ist, was mir auch vor unserer Recherche gar nicht bewusst war, dass es durchaus welche buchstäblich vor der Tür von den Studenten gibt. Beispielsweise oben, wenn man im WHO wohnt, das ist das Studentendorf, dann ist dort in Laufnähe sind da sogar 2 Hofläden, wo man entweder zu Öffnungszeiten des Ladens, aber sogar rund um die Uhr beim Automaten sich frische Milch von den Kühen zapfen kann, die im Stall nebendran stehen. Und von den Lebensmitteln ist es natürlich so, dass es immer die Sachen gibt, die saisonal verfügbar sind. Also nicht immer kriegt man alles, das ist ganz klar. Und es ist sicher auch ein Komfort, den man nicht hat, den man im Supermarkt hat. Aber man kriegt eben die Dinge, die buchstäblich heute Morgen geerntet wurden. Und sind frischer, sind ohne lange Transportwege etc. Und man muss da vielleicht ein bisschen flexibel sein, vielleicht seine Kochkünste unter Beweis stellen, dass man mit allem kochen lernt, was man so kriegt. Und man kann entweder einfach Dinge kaufen, die man möchte. Man kann auswählen zwischen Rüben, Zucchinis, Tomaten etc. Oder was es auch oft gibt, ist, dass man sich eine Art Bauernkiste kauft, wo dann einfach eine Sammlung von den Dingen drin ist, die halt heute geerntet wurden.
Das ist quasi so ein Abo-Modell. In der Südstadt gibt es, glaube ich, Freunde von mir, die haben sowas, da wird das angeliefert.
Das gibt's auch. Der Bauernhof, wo wir waren, ist oben bei Frohndorf. Der hat das nicht. Da geht man einfach hin und kauft sich eben die Box. Aber es gibt auch Bauernhöfe, die eben ein Abo-Modell haben. Dann haben natürlich der Hof den Vorteil, dass sie einfach nur ein ständigen Einkommen haben und sich darauf verlassen können, dass die Einkünfte reinkommen. Und die Leute wissen, dass sie eben jede Woche die Kiste entweder holen können. Vielleicht gibt es das auch mit Lieferdienst. Kommt natürlich auf den Hof an.
Melanie, Stichwort autofreie Stadt, das ist der zweite Hörfunkbeitrag, den wir vorhin gehört haben. Wenn du das nochmal so ein bisschen zu Revue passieren lässt, wie ist die Stimmung in Tübingen?
Ja, das war uns eben auch wichtig, dass wir wirklich die Stimmung in Tübingen einfassen und haben deswegen auch BürgerInnen auf der Straße einfach gefragt, was sie davon halten. Und die Stimmung war gemischt, also viele waren erstmal positiv davon überrascht und haben gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Ich brauche doch mein Auto gar nicht. Es gab aber durchaus auch Stimmen, die dagegen waren und vor allem halt gerade die eigene Bequemlichkeit aufzugeben, fällt vielen, glaube ich, schwer und natürlich muss auch einiges getan werden. Also der ÖPNV müsste ausgebaut werden und so weiter, dass das wirklich realisiert werden kann. Aber die Stimmung war eben so ein bisschen durchwachsen in der Stadt.
Wobei der ÖPNV ist doch in Tübingen eigentlich ganz okay. Also wenn ich sehe, in welchen Abständen die Bushaltestellen zum Beispiel in der Wilhelmstraße sind, so alle 200-300 Meter kommt eine Bushaltestelle, fahren, laufen Busse. Also an dem kann es ja irgendwie nicht liegen, oder?
Ja, ich glaube, es ist vielleicht dann gerade bei älteren Leuten, die jetzt zum Beispiel zum Einkaufen gehen müssen, gerade da ist ja schon ein kurzer Abstand von zu Hause zur Bushaltestelle vielleicht schwierig mit den schweren Einkaufstüten und alles. Also da müsste man sich dann nochmal andere Möglichkeiten überlegen mit irgendwelchen Radkurierdiensten oder sowas. Aber ich glaube eben oft scheitert es dann tatsächlich nicht mal unbedingt daran, sondern einfach, dass man seinen eigenen Luxusgegenstand, das Auto und seine Bequemlichkeit nicht so gern aufgeben möchte.
War denn auch Thema, dass man bestimmte Straßen vielleicht sperrt? Also die Mühlstraße ist ja mittlerweile weitgehend autofrei. Es dürfen nur noch Taxis fahren und Busse und Räder halt. Von der Wilhelmstraße, da wird es diskutiert im Rahmen dieses Campus-Gedankens, also dass man die Uni ein bisschen enger schließen will. Und die Wilhelmstraße, die durchkreuzt ja den Campus, ist eine sehr, sehr stark befahrene Straße. Gab's da irgendwie so Stimmen, die, sagen wir mal, wenn sie jetzt nicht unbedingt für die ganz autofreie Stadt war, aber sagen, okay, das könnte ich mir vorstellen, dass man die Wilhelmstraße autofrei macht?
Das hatten wir nicht konkret thematisiert, aber es war eben auf jeden Fall, wir hatten viel über die Mühlstraße eben berichtet, dass die eben mittlerweile schon autofrei geworden ist. Zur Wilhelmstraße gab es jetzt nicht direkt konkrete Meinungen, aber ich glaube, es geht vor allem darum, dass halt die Innenstadt autofrei werden könnte. Und ich glaube, damit können sich die meisten Leute anfreunden, wenn es dann halt weiter rausgewitscht wird.
Also sprich, die Stadt, die in den ehemaligen Stadtmauern, Stadttoren innerhalb, also die richtige Innenstadt, wo ja heute noch Autos fahren dürfen zum Teil. Man kann sich das überhaupt nicht mehr vorstellen. Also als ich nach Tübingen kam vor vielen Jahren, da war die Stadt noch voller Autos. Also wenn du da die Neckargasse hochgelaufen bist, da haben Autos geparkt, da sind Autos hoch und runter gefahren. Die Fußgänger hatten im Prinzip überhaupt keinen Platz da. Da musstest du irgendwie gucken, dass du da dich durchschlängelst. An allen Nicht-Markttagen war der komplette Marktplatz von Tübingen war ein Parkplatz. Also das sieht man heute, glaube ich, noch, diese weißen Striche auf der Straße, auf den Pflastersteinen. Das waren alles ausgewiesene Parkplätze. Und es gibt historische Bilder, wo der ganze Tübinger Marktplatz voller Auto war. Also das ist in gewisser Weise auch heute kaum mehr vermittelbar, dass es mal so war. Deshalb denke ich schon, dass die paar Gassen, wo man jetzt noch mit dem Auto durchfahren kann, dass das möglicherweise auch irgendwann mal so weit ist, dass das dann halt gesperrt wird. Oder wie ist da eure Meinung, Christian?
Ich finde, man versucht ein Problem zu lösen mit Feinstaub in der Stadt und so weiter, was sich vielleicht durch die zunehmende Elektrifizierung von Fahrzeugen vielleicht auch selbst lösen wird. Wir haben jetzt schon sehr viele Elektrobusse in der Stadt fahren und ich finde, die sind ein großer Komfort, weil sie nicht so laut sind und weil sie weniger Dreck machen, wenn man daneben steht, ganz genau. Und jetzt ist es schon großartig zu sehen, dass eben die Hälfte der Busse, glaube ich, in Tübingen elektrisch fahren oder zumindest Hybrid. Und die Innenstadt, die Altstadt, die Enggassen sind ja schon weitestgehend befreit. Und ich finde, wenn man jetzt noch die anderen wichtigen Verkehrsadern blockiert und nicht mehr für Autos zugänglich macht, dann zwingt man die Leute, größere Umwege zu fahren, die eventuell in 10 Jahren, wenn dieser Stadtumbau geschafft ist, sowieso mit leisen und sauberen Elektroautos fahren könnten. Aber das ist meine Meinung.
Dorin, wie ist deine Meinung zur autofreien Stadt? Hast du ein Auto?
Nein.
Ja, dann ist wahrscheinlich deine Meinung klar, oder?
Ja, also mir wäre es theoretisch egal, wenn ganz Tübingen autofrei werden würde. Ja, weil ich eigentlich so mit dem ÖPNV eigentlich ganz gut von A nach B komme. Außer die Busse streiken. Dann habe ich Probleme, von A nach B zu kommen.
Ja, vielleicht kann man das Fahrrad dann ab und zu mal nehmen. Es sei denn, wir wohnen ganz oben in WHO. Das ist natürlich ein Problem. Also ich komme da mit dem Fahrrad nicht mehr hoch. Also ich muss da schieben. Also früher bin ich hochgekommen, aber ich schaff's nicht mehr. Wobei die meisten mittlerweile ja ein Elektrofahrrad haben. Und ich glaube, da schafft man dann diese Steigung. Melina, was ist denn, wenn du das Projekt nochmal so ein bisschen zusammenfassen würdest? Stichwort Nachhaltigkeit, Mediendozentur, Kooperation mit dem SBR. Was ist für dich da hängen geblieben, beziehungsweise was hast du gelernt?
Also im Allgemeinen, ich finde es super, dass so ein Projekt angeboten wird für uns Studierende, dass wir mit dem SWR zusammenarbeiten können, weil wir dann auch beim SWR vor Ort waren und es war eigentlich ganz mal interessant zu sehen. Wir haben natürlich jetzt nicht so allzu viel von der Arbeit mitbekommen, weil wir sehr eigenständig arbeiten durften, was an manchen Stellen vorteilhaft war, an anderen wiederum nicht. Bei uns in der Gruppe war es tatsächlich so, dass wir den Film mit dem Handy aufgenommen haben, also wir hatten jetzt auch keine Kamera.
Ach was, mit eurem privaten Handy? Ja, ja, und das Sound, wie habt ihr den gemacht?
Wir hatten ein Mikrofon, aber auch so ein etwas älteres Mikrofon, weil das, was wir eigentlich ursprünglich bekommen sollten, haben wir dann nicht bekommen, weil tatsächlich an dem Tag, wo wir gedreht haben, dann für den SWR selber ein Film reingekommen ist, den sie drehen sollten oder so eine aktuelle Nachricht drehen sollten. Dann haben wir so alte Mikrofone bekommen. War aber trotzdem ganz cool, weil die konnten wir einfach ins Handy einstecken und dann den Leuten selber in die Hand geben oder auch hinhalten.
Und dann habt ihr es geschnitten hinterher? Ja. Habt ihr deinen Support gekriegt oben beim SWR? Oder?
Nee, tatsächlich nicht. Wir haben alles selber geschnitten, auch auf unseren Privatrechnern. Also dank es hat sich erst ein bisschen kompliziert herausgestellt, aber dann haben wir uns
alle... Also ein bisschen Learning by Doing.
Ja, es war wirklich Learning by Doing, weil wir alle noch keine Erfahrung hatten im Schneiden. War aber eigentlich ganz interessant, hat auch ein bisschen Spaß gemacht, hat etwas länger dann natürlich gedauert ohne Support, aber war eigentlich ganz cool, weil wir jetzt wirklich sagen können, es ist unser eigener Film, den wir selber gemacht haben, ohne Hilfe. Und das macht dann schon ein bisschen stolz.
Und gab es eine Abnahme?
Also wir haben im Studio, also wir haben den Film dann zur Korrektur geschickt, wurde ein bisschen was geändert und im Studio haben wir dann unseren Sprechertext aufgenommen und das war eigentlich das Einzige, was wir dann leider beim SWR gemacht haben.
Und dann habt ihr den hochgeladen auf YouTube oder was habt ihr gemacht?
Nee, tatsächlich nicht. Also bis jetzt steht noch nicht so ganz fest, was mit unserem Film passiert, wo er gezeigt wird, aber
ja. Da gibt's dann noch die Informationen, die kann man natürlich hier beim Tübinger Campusfunk Radio Mikroeuropa auf der Homepage dann nachlesen. Wir werden die Informationen nachliefern, natürlich. Dorin, du hast den Beitrag über die Nachhaltigkeit, die Meinung über Nachhaltigkeit bei den älteren Menschen im Luise-Wetzel-Stift auch eingesprochen, selbst eingesprochen, den Beitrag, den wir vorhin gehört haben. Ist es aufregend, im Studio so einen Beitrag einzusprechen?
Ja, es war total aufregend. Also durch das Seminar von Pia Fruth im Mikrofon sprechen hat man natürlich schon so ein paar Basics gelernt, wo die Betonung am besten ist. Und dann war es halt super, das einfach anzuwenden. Und da hatte ich auch vom SWR Feedback bekommen, dass das schon richtig gut klappt halt mit den Betonungen. Und da war ich natürlich schon ein bisschen stolz.
Und dann habt ihr den Beitrag hinterher auch geschnitten und abnehmen lassen, nehme ich mal an, oder?
Ja, genau. Also wir hatten dann die O-Töne bringen müssen und dann wurde das alles zusammengeschnitten und ja, so ist dann der Beitrag entstanden.
Melanie, wie ist dein Fazit des Projekts?
Mein Fazit ist sehr positiv. Ich fand es super schön, dass wir über so ein wichtiges Thema gesprochen haben und dass wir uns in verschiedenen Perspektiven auch irgendwie damit befasst haben, weil dann verschiedene Stimmen zu Wort gekommen sind, man positive und negative, wichtige und unwichtige Aspekte ein bisschen beleuchtet hat. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben alle was mitgenommen. Es war echt ein tolles Projekt.
Christian?
Ich bin auch super zufrieden mit den Videos. Sie sehen, finde ich, sehr toll aus. Ich hoffe, dass ihr Hörer dann auch sie euch anschaut. Sie werden auf einem studentischen Instagram-Channel veröffentlicht werden. Wenn ihr eh schon ein studentisches Radio hört, dann wollt ihr vielleicht auch wissen, was denn die Medienwissenschaftsstudenten so Social Media machen.
Aber bitte.
Dann könnt ihr mal den Instagram-Kanal Media Bubble abonnieren. Und dort wird dann auch demnächst die Stories und das Reel und auch der Post veröffentlicht werden.
Ja, vielen Dank für den kleinen Werbeblock. Meine letzte Frage ist, wollt ihr denn in die Medien später, wenn ihr mit dem Masterstudiengang fertig seid, vielleicht Christian, wenn du anfängst?
Mhm. Ich habe unter anderem die Stories gefilmt und auch geschnitten und da auch schon viel Erfahrung drin gesammelt und auch mit dem Projekt natürlich noch mehr. Und das macht mir sehr viel Spaß. Social Media Sachen zu machen, finde ich super cool. Und es ist so spannend, wie viele Menschen man da erreichen kann. Wenn man dann sieht, dass ein Video 1000 Mal oder 100.000 Mal aufgerufen wird und man sich vorstellt, dass Leute sich das ansehen und denen das gefällt, dann ist es schon sehr belohnend. Und das ist, glaube ich, ein Feld, was mir auch sehr viel Spaß macht.
Dorin?
Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen mit Social Media. Ich bin ja halt mit dem Gedanken hierher gekommen, dass ich irgendwann meine eigene Social Media Agentur gründe. Und das ist noch so geblieben. Nur ich habe vielleicht jetzt noch so ein, durch das Mikrofon sprechen, noch so ein Zusatz bekommen, dass ich vielleicht auch in Richtung Moderation gehen möchte.
Mhm. Melina, kannst du es auch vorstellen, im medialen Bereich zu arbeiten? Wenn ja, wo?
Tatsächlich, Marketing fand ich schon immer interessant oder Werbung im Allgemeinen spricht mich auch immer noch an, aber ich muss jetzt tatsächlich sagen, dass ich aktuell noch nicht weiß, in welche Richtung ich genau gehen will oder was das Leben so für mich bereithält, lasse ich noch ein bisschen offen. Dann, ich hoffe, dass es sich festigt, wenn ich meinen Master in den Händen halte, aber bis dahin probiere ich mich noch ein bisschen aus, was mich interessiert.
Melanie, wie ist es bei dir?
Ich kann mich den anderen auch eher anschließen. Ich kann mir gut vorstellen, was im Radio oder im Fernsehen vielleicht zu machen. Ich fand, es hat auch mega viel Spaß gemacht, einfach auf die Straße zu gehen und die Leute zu interviewen.
Da muss man sich schon ein bisschen überwinden.
Ja, total. Also am Anfang war es ungewohnt, aber es hat mega viel Spaß gemacht und auch wirklich, sage ich mal, tiefgründigere Interviews zu führen und ein bisschen die Leute dabei zu beobachten, wie sie mit den Themen umgehen. Und auch das eben Einsprechen im Studio, wie Dorin schon gesagt hat, das hat mega viel Spaß gemacht.
Melanie Meyer, Melina Raptis, Dorin Schnabel, Christian Renz, vielen Dank für euren Besuch und ich wünsche euch für euer weiteres Studium alles Gute und viel Erfolg. Dankeschön.
Dankeschön.
Danke. Danke. Danke.
Damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer Campusfunk-Sendung angelangt. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Durch die Sendung führte Ulrich Hägele. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald.